Heute Nachmittag war es ein bisschen schweizerlastig. Da kam der Philipp, dann kam der Beat, dann kam zu guter Letzt noch der Walter aus der Schweiz und jetzt auch noch ich. Darum einige Prozent wollte ich euch sagen, einige Prozent in mir sind österreichisch. Also meine Urgroßeltern, das waren Österreicher eine Zeit lang, bis aus dem Südtirol Italien wurde und dann wurden sie Italiener. Und nein, ich finde, ihr habt solch ein Potenzial. Also was ich spüre schon vor 2 Jahren, ich habe so ein gewaltiges Potenzial für geistliche Aufbrüche. Und ich denke, wahrscheinlich denkt man, ja, Erweckung kommt irgendwann. Aber was ich so empfinde ist, es muss gar nicht so weit entfernt sein. Da ist so ein Potenzial von Männern und Frauen hier drin. Und ich denke, wenn wir weiter am Rockzipfel des Herrn hangen und ihn umarmen und ihm preisen und mit einer heiligen Sturheit wie Pitbull Terrier für Jesus beten und nicht aufhören zu beten, dann wird Gott seinen Arm ausstrecken. Wie in Apostelgeschichte 4,30, wo es heißt, ich strecke meinen Arm aus durch meinen heiligen Knechten Jesus Christus, der in dir und in mir wohnt. Zu was? Zu Heilungen und zu Zeichen und zu Wunden. Das gehört einfach dazu. Das ist sein Business. Er liebt es, das zu tun. Und heute Abend wollen wir so das eine und andere hören, was eben dieser Gott in dieser Welt so am Tun ist. Und ich hoffe, dass das eine ermutigend sein wird, das andere aufrüttelnd und das andere überlassen wir dem Herrn. Let's go. Ich glaube, der Herr lässt es wirklich gehen. Ich denke, die Menschheit hat noch nie in ihrer Geschichte gesehen, wie der Geist Gottes wirkt, wie er heutzutage wirkt. Ich meine, es kommen ja Millionen von Muslimen zum Glauben an Jesus. Das ist einzigartig. Wir haben zwischen 25 und 35 Prozent der Muslime, die kommen durch einen Traum zu Jesus. Die gehen abends als Muslime zu Bett und stehen morgens als Christen auf. Stell dir sowas vor. Isa kommt, schaut ihnen in die Augen, sagt, folge mir nach. Das ist einzigartig. Hat es vorhin noch nie gegeben. Ich habe mich gefragt, Jesus, wieso tust du solche Dinge? What? Ja, sicher. Amen. Tausendmal Freude. Ich habe mich gefragt, wieso ist gerade der Geist Gottes heute auf diese Art und Weise am Wirken? Weil noch nie gab es auf dieser Welt so viele Menschen wie heute. Während all diesen Jahrtausenden, seit es Menschen gibt, gab es zusammengerechnet so viele Leute, wie heute auf Planet Erde leben. Ich glaube, das ist der Grund auch, wieso Gott heute seinen Zeitpunkt ausgesucht hat, zu wirken, wie er nie zuvor gewirkt hat. Und das braucht er, und dazu braucht er dich, und dazu braucht er mich. So die eine und andere Geschichte, was so Gott am Tun ist. Aus den innersten Kreisen von der kommunistisch-chinesischen Regierung wissen wir, die machen sich große Sorgen. Wenn das in diesem Tempo weitergeht mit Bekehrungen, dann haben die in 12, 13 Jahren haben die zwischen 25 und 30 Prozent wiedergeborene Chinesen. Stell dir vor, ein Drittel von 1,5 Milliarden Menschen sind das 500 Millionen Chinesen. Also da weißt du, was im Himmel abgeht. Da kommen so große Türen rein, hinten links, Chinatown, sind all die Chinesen. Die werden erzählen, was Gott heute im Tun ist. Das ist so fantastisch. 200.000 bis 400.000 Menschen kommen täglich zum Glauben an Jesus Christus. Jeden Tag. Die schnellst wachsende Minderheit auf dieser Erde. Gewaltig. Wir haben ab und zu als AVC mit anderen Missionswerken, treffen wir so die Menschen aus diesen muslimischen Nationen außerhalb ihrer Länder und dann werden sie zugerüstet und dann erzählen sie die Geschichten, die da passieren. Und dann kommt ein junger Mann aus Ägypten, aus Kairo und sagt, weißt du, hatte ich einen Traum. In diesem Traum kommt Jesus und sagt mir, geh an diese Straße, klopf an diese Türe und dann erzähl diesen Menschen von mir. Ja, um herauszufinden, ob du von Jesus geträumt hast, ob das dein Traum ist, musst du eben aufstehen, die Beine unter die Arme nehmen und hingehen. Und er geht an die Straße, er klopft an die Tür und zu seinem Schrecken kommt ein Imam raus. Und er denkt, soll ich ihm wirklich von Jesus erzählen? Er nimmt seinen ganzen Mut zusammen und sagt, Gott hat mich geschickt, ich hatte einen Traum. Etwas unüblich für einen Imam. Er hebt seine Hände in die Luft und sagt, Halleluja, nimmt diesen jungen Mann bei der Hand, führt ihn in das Wohnzimmer und im Wohnzimmer sitzen 15 andere Imame im Kreis. Die sind durch einen christlichen Satellitenfernsehsender Sat7 zum Glauben an Jesus Christus gekommen, haben gesagt, wir haben angefangen, die Bibel zu lesen, haben vieles nicht verstanden, haben angefangen zu beten, dass Gott uns einen vorbeischickt, der uns erklärt, was hier drin ist. Und endlich bist du da, wo hast du so lange gesteckt? 2,5 Wochen. Ein Freund von mir ist mit einer Frau aus Mekka in Kontakt. Und das ist so ein Bild, wie offen das der Himmel über der islamischen Welt ist. diese Frau ist im Gebet, eine Muslimin im Gebet. Und eine Muslimin im Gebet darf sich nicht stören lassen, wie die Christen sich stören lassen im Gebet. Also wenn es Bling macht oder ein SMS oder sonst was reinkommt, dann springen die Christen gleich davon. Aber die Muslime, die haben da noch Zucht und Ordnung. Die beten, die bleiben im Gebet und sie betet weiter. Und ihre zwei Jungs nutzen die Situation aus, machen den Fernseher ein. Und der eine natürlich will diese Sendung schauen, der andere die andere Sendung. Der Streit artet aus. Sie schmeißen sich die Fernbedienung hin und her. Und mit einem gezielten Schuss an den Kopf schaltet sich ein christliches Satellitenfernsehen ein mit einer Predigt. Die Mutter darf sich immer noch nicht stören lassen. Während der ganzen Predigt muss sie beten oder zuhören. Schlussendlich bekehrt sie sich und das ganze Haus. Und das ist bei uns im Westen noch. Bei uns im Westen musst du einem den Fernseher an den Kopf schmeißen, damit er sich bekehrt. Da, in diesen Ländern, da reicht die Fernbedienung. Aber das ist einfach, weil wir, wer erinnert sich, vor 25, 30 Jahren, so ungefähr etwas die Älteren unter uns, was haben wir gebetet für dieses 1040-Window, für dieses 1040er-Fenster, nördlicher und südlicher Breitengrad, dieser Schlauch um den Äquator herum, wo die meisten Muslime drin leben und wohnen. Und wir haben gebetet eine Woche und zwei Wochen. Als junger Christ habe ich nach der dritten Woche gesagt, also Jesus, du bist doch Gott, wieso ist noch keine Erweckung in Sicht, oder? Immerhin beten wir schon drei Wochen. Und jetzt sind fast 30 Jahre vergangen. Und genau in diesen Nationen, genau in diesen Ländern geschehen gewaltigste Aufbrüche. Und das ist das, darum sage ich, Erweckung ist ein Zusammenspiel zwischen dem lebendigen Gott und zwischen dir und mir. Wenn der Leib Christi zusammenkommt und betet, dann ist das wie ein überdimensionaler Ventilator, der den Geist Gottes anbläst und bewirkt, dass Menschen zu Jesus Christus finden, an allen Ecken auf dieser Erde. Auf der anderen Seite hören wir natürlich auch diese sehr, sehr schwierigen Geschichten. Ich sage immer, es gibt so die zwei Medaillen. Da, wo Not ist, da geht die Not sehr häufig Hand in Hand mit großen geistlichen Aufbrüchen und Erweckungen. Wieso? Weil der liebe Gott Mitleid hat. Der liebe Gott, er hat Mitleid. Aber der liebe Gott wirkt nicht aufgrund von Mitleid. Er wirkt aufgrund von Gebet und Glauben. Und da, wo Not ist, da drückt es die Menschen auf die Knie und sie fangen an zu beten, damit die geistlichen Balken sich biegen und der lebendige Gott anfangen darf zu wirken. Man stellt sich vor 1979 ist ja der Ayatollah Khomeini aus dem Exil in Frankreich zurückgekommen und hat angefangen, die Christenheit zu verfolgen, hat angefangen, die offizielle Kirche im Iran zu verfolgen und zu unterdrücken, indem sie die Bischöfe systematisch den einen nach dem anderen umgebracht haben. Wir hatten einen bei uns in der Schweiz, bei AVC, der ist zu Besuch gekommen und hat gesagt, schau, wahrscheinlich habe ich zweieinhalb, vielleicht drei Monate zu leben. Und dann werde ich umgebracht, wie sie die anderen umgebracht haben. Und so ist es geschehen. Heikhof Sepian wurde nach zweieinhalb Monaten umgebracht. Und der nächste Bischof und der übernächste. So haben sie versucht, die Kirche Jesu auszulöschen. Was geschehen ist, die zerstrittene Kirche, die waren ja zerstritten, die Christen, der eine gegen den anderen, der charismatische gegen den nicht charismatischen, der blaue gegen den grünen und so. Und die haben einander bekämpft. Bis, nicht gerade bis aufs Blut, aber auf eine Art und Weise, wie es eben sehr unchristlich ist. Was geschehen ist, das Blut der Märtyrer hat den Boden aufgepflügt im Iran. Was geschehen ist, durch den Druck sind die Christen angefangen zusammenzukommen, haben sich von Montag bis Samstag in der Untergrundkirche in den Stuben getroffen, haben gebetet, was das Zeug hält. Und am Sonntag haben sie ein heiliges Theater für den Geheimdienst gemacht, der die Gottesdienste überwacht hat. Und das hat dazu geführt, dass dieses Gebet in Einheit dazu geführt hat, dass Menschen zu Jesus kommen in diesem Iran, wie wir heute sagen können, die schnellst wachsende Kirche weltweit. Schnellst wachsende Kirche weltweit. Also ich war während 10 Jahren, zweimal pro Jahr in den Untergrundkirchen im Iran. Ich kann dir sagen, da geht die Post ab, da siehst du jedes Wunder, das du in der Bibel siehst. Da siehst du der Himmel offen, da betest du wie zu Hause, aber es geschehen 20, 30, 40 Mal mehr Dinge. Einfach aus demselben Glauben. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen Europa, Österreich, Wels wollen wir sehen, dass der Himmel offen ist und die Engel auf- und absteigen und dass die Zeichen und die Wunder kommen, dass die Leute überführt werden, dass sie sagen, nicht mehr blind, nicht mehr leugnen können, dass der lebendige Gott eben ein lebendiger und ein wirkender Gott ist. Und dann, wie gesagt, haben wir auf der anderen Seite diese krassen, diese schwierigen Geschichten. Wir arbeiten in Syrien, wir arbeiten in der Türkei, in Griechenland. Wir sind täglich mit Flüchtlingen zusammen, wir sind mit Menschen zusammen. Einer von unseren Leitern im Syrien, der hatte 14 Kinder. 7 Kinder sind vor seinen Augen umgebracht worden, exekutiert worden, enthauptet worden. Heute macht er weiter für Jesus. Er ist dran. Und die Radikalität von einem Muslim, der sich zu Jesus bekehrt, die ist also einzigartig. Ich denke ab und zu, nicht in Österreich, aber in der Schweiz, wenn irgendjemand sagt, du bist ein Idiot, weil du glaubst, dann ist das schon genug, dann sind wir schon verfolgt, oder? Und dem ist nicht so. Und dann denkst du, was diese Leute da durchmachen, das ist gewaltig, ist schlimm. Und dann siehst du Kinder, die enthauptet werden. Dann siehst du Leute, die gekreuzigt werden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal kann ich nicht mehr Nachrichten schauen. Ab und zu kann ich nicht mehr den Fernseher einschalten und dieses Zeugs anschauen. Da kommt ein heiliger und ein unheiliger Zorn in mir auf. Und dann habe ich schon gefragt, Jesus, wie geht es dir in dieser Sache? Wie geht es dir eigentlich? Wirst du nicht zornig? Also ich werde total hässig über so etwas. Aber wie geht es dir? Da bin ich auf eine Bibelstelle gestoßen, die möchte ich euch ganz gerne vorlesen. Man könnte vielleicht zum heutigen Abend auch sagen, der Titel ist der zornige Gott. Oder Gott kann zornig werden. Nicht über dich, aber über die Sünde, über das Unheil, über das Leid in dieser Welt. Psalm Kapitel 18, Vers 7 bis Vers 10, da steht die Geschichte von König David. Ich meine, der David, das war der Mann nach dem Herzen Gottes, ein Geliebter Gottes. Und jetzt wird dieser David verfolgt von König Saul und von vielen Feinden. Sie wollen ihm ans Leben und das hat Gott nicht gefallen. Da steht, in meiner tiefen Not, sagt David, in meiner tiefen Not rief ich zum Herrn. Ja, laut schrie ich um Hilfe zu meinem Gott. In seinem heiligen Tempel, wenn man schreit, heißt es, in seinem heiligen Tempel hörte er meine Stimme. Dort erreichte ihn mein Hilfeschrei. Wenn die Not groß genug ist, dann fangen Christen wie Nichtchristen an, zu Gott zu schreien. Vor wenigen Wochen war ein Flugzeug der Delta Airlines, war nach den USA unterwegs und kam in große Turbulenzen und die Leute hatten Angst, dass sie abstürzen. Dann haben sie Leute interviewt, nachdem das Flugzeug sicher gelandet war. Und dann hat einer gesagt, das ganze Flugzeug, alle hunderte von Passagieren da drin, haben nach Gott geschrien. Wenn es dann wirklich ums Leben geht, zwischen Leben und Tod, dann schreien alle zu Gott. Dann weiß wieder jeder, wo er hingehört oder wohin gehören sollte. Laut schrie ich um Hilfe zu meinem Gott. In seinem heiligen Tempel hörte er meine Stimme. Dort erreichte ihn mein Hilfeschrei. Da ging ein Grollen und Beben durch die Erde. Erdstöße erschütterten die Fundamente der Berge. Sie erzitterten und erbebten. Wieso? Denn der Herr geriet in Zorn. Denn der Herr geriet in Zorn. Und jetzt kommt es total dramatisch. Rauch quoll aus seiner Nase. Wow. Verzehrendes Feuer loderte aus seinem Mund. Glühende Kohlen brachen hervor. Dann neigte der Herr den Himmel und fuhr herab. Und ich kann nur sagen, behüt uns Gott, wenn der lebendige Gott herniederfährt. Dann ist es gut, wenn du auf der richtigen Seite stehst. Gell? Dann neigte der Herr den Himmel und fuhr herab. Weißt du, es gibt gegen 200 Bibelstellen, wo vom zornigen Gott gesprochen wird. Nicht eingeschlossen die Adjektive, zornig und so. Nee, 200 Bibelstellen, was heißt der zornige Gott oder Gott wurde zornig. Und es gibt so viele Gründe, wieso er zornig wird. Ein paar biblische Gründe sind hier. Als ich die Bibel durchforscht habe, da steht, Götzendienst ist so etwas, was Gott zornig macht. Alles, was an erster Stelle ist und Jesus an zweiter Stelle, das macht ihn zornig. Ungehorsam macht Gott zornig. Mangelnde Ehrfurcht macht Gott zornig. Schlechtes Reden über andere Leute macht ihn zornig. Grundlose Anfeindungen gegen andere Menschen macht ihn zornig. Okkultismus, Hochmut, Rebellion gegen Gott macht ihn zornig. Rechtsbeugung, Krieg gegen Israel macht ihn zornig. Gott ist ein Gott mit Emotionen, mit Gefühlen und er kann zornig werden. Wie manifestiert sich der Zorn? Es heißt, Gott ist langsam zum Zorn. Gott sei Dank ist er so langsam zum Zorn. Es heißt, sein Zorn brennt wie Feuer. Hat nicht Jesus gesagt und gebetet? Wie sehr wollte ich, dass es schon brannte auf dieser Erde? Ich bin gekommen, ein Feuer auf Erden anzuzünden. Wie sehr wollte ich, dass es schon brannte? Die aramäische Bibelübersetzung heißt so viel wie, oder übersetzt heißt es, ich bin gekommen, alles durcheinander zu bringen, alles zu erschüttern und zu erbeben, was keinen festen Bestand hat. Alles, was sich in einem falschen Frieden wägt, das komme ich und ich erschüttere es. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit drin, wo Gott kommt und erschüttert, was sich in einem falschen Frieden wägt. Auch falsche Religionen. Alles kommt durcheinander, alles wird niedergerissen wie Kartenhäuser, zerfällt das Zeugs auf dieser Erde. Gott ist dran zu wirken. Er lässt erbeben, weil er sauer ist, weil er zornig ist über vielem Unleid, was auf dieser Welt geschieht. Es gibt eine andere Bibelstelle, die mir so sehr gefällt. Das ist so die Gemeinde in Verfolgung. Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 29. Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 29. Die Gemeinde unter Druck, unter gewaltigem Druck. Sie wussten nicht, sind wir die Nächsten, die ins Gefängnis kommen, sind wir die Nächsten, die umgebracht werden, auf Patmos ausgesandt werden, entsorgt werden, geköpft werden. Höre nun, Herr, ihr Gebet. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Im ganzen Druck war ihre einzige Sorge: Vater, wie können wir ohne Angst effizient deine Botschaft weiterbringen? Das ist eine Gemeinde, die funktioniert. Erweise deine Macht, geht das Gebet weiter. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Sie schreien, Gott hört, er antwortet, die Erde bebt, der Heilige Geist kommt und dann hopp, let's go. Vor einigen Jahren, da war ich da im Oberengadin in der Nähe von St. Moritz, wo wir zu Hause sind, in einem kleinen Haus. Und dann ruft mich ein Freund an, der Jugendpastor von einer großen Gemeinde war. Und etwas verzweifelt sagt er: Sascha, ich habe so eine Not. Wir planen ein Wochenende für die jungen Leute. Aber meine Not ist, die sind so lau. Ja, die sind schon fast tot. Die sind nicht mehr lau, die sind schon fast tot. Da ist kein Leben in denen. Was soll ich mit denen tun? Und dann aus meinem Impuls heraus sage ich: Hans-Jörg, was die brauchen den Heiligen Geist. Und ich sage dir etwas, die brauchen die Taufe im Feuer des Heiligen Geistes. Und Hans-Jörg, nochmals, ich sage dir, die brauchen die Taufe im Feuer des Heiligen Geistes. Und als ich zum dritten Mal sage, die Taufe im Feuer des Heiligen Geistes, schüttelt das ganze Haus wie bei einem Erdbeben. Und zufälligerweise, ich sage nicht wegen meinem Gebet, so anmaßend bin ich nicht, aber zufälligerweise ließ Gott genau zu diesem Zeitpunkt als Bestätigung, dass das wahr ist, 6,5 Kilometer unterhalb von meinem Haus in diesem Dorf ein kleines Erdbeben geschehen, so ein kleines Epizentrum da unten. Einfach zum sagen, jawohl, mein Sohn, das ist richtig, die brauchen den Heiligen Geist, die brauchen das Feuer des Heiligen Geistes. Und wenn Gott zornig wird, ich glaube, dann braucht es nur noch einer oder zwei oder drei. Matthäus 18, 19, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen und bitten und beten in irgendeiner Sache, stell dir mal das vor, in irgendeiner Sache wird der die hören und der die wird geben, worum sie gebetet haben. Wir waren vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob der Walter auch dabei war, vor Jahren zurück in Torino, Fiat-Stadt, Autostadt. Wir waren mit einem Gebetsteam dort. Da gibt es einen Gebetsberg. Dieser Gebetsberg, da gehen alle Religionen hin zu beten. Im Fremdenführer von Torino steht auf der zweiten Seite, satanistische Hauptstadt Italiens konkurrenziert sich mit Mailand. Ob es heute noch so ist, weiß ich nicht, aber Jahre zurück war das so. Wir wussten, auf diesem Berg, da gehen alle Religionen um zu beten. Auf diesem Berg, da war die Stadtregierung Torinos, war da oben und hat die Stadt dem Engel des Lichts geweiht. Wie dumm können Menschen sein? Und dann waren wir auch da oben, wie es sich gehört. Man geht dahin, wo der Teufel am Wüten ist, um ihm den Garaus zu machen. Darum ist Jesus gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist einer seiner Lieblingsverse, ich weiß es. Und er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, wenn die Christen sich zusammentun und beten. Und wir waren da oben und haben gebetet. Und da war ein Schweizer Missionar, der in Italien zuständig war, der ist im Gebet und plötzlich spürt man, der betet nicht mehr aus dem Kopf, der betet plötzlich im Geist. Der hat irgendetwas gespürt vom Herzen und vom Schmerzen Gottes. Der hat gespürt, der Herr ist zornig über eine Situation. Und dann ist sein zweiminütiges Maximumgebet, ging ihn ungefähr so. Vater, du siehst diese Ungerechtigkeit, die in dieser Stadt geschieht. Du siehst diese Hunderte von jungen Opermädchen, die angelockt wurden und dann in die Prostitution getrieben wurden, die geschlagen wurden, die vergewaltigt wurden, in die Prostitution getrieben wurden durch diesen internationalen Zuhälterring, bestehend aus Italienern, bestehend aus Russen. Und dann hat er gebetet, und Vater, ich bete jetzt, dass du dieses Gebet hörst und du, dass du Licht da hineinbringst, dass du kommst mit deinen Engeln und dass du diesen internationalen Zuhälterring zerstörst und zersprengst und dass diese Mädchen frei werden. 48 Stunden später, im Fernsehen, im Radio, in den Medien, in den Zeitungen, die Polizei hat einen internationalen Zuhälterring bestehend aus Russen und Italienern von 72 Zuhältern gesprengt, ins Gefängnis gesteckt. Über 400 junge Mädchen aus Afrika, aus Russland, aus dem Ostblock und aus Italien, die als Au-pair-Mädchen angelockt wurden, in die Prostitution gezwungen wurden und dann da in die Zuhälterei getrieben wurden, die sind freigekommen. Wieso? Weil einer da war, der die Not des Vaters auf seinem Herzen gespürt hat und er hat geschrien und es ging zum Vater und der Vater hat gesagt, endlich einer, der betet, der meine Not spürt, jetzt greift ich ein. Ich denke, wenn Gott die Not sieht, sie dir aufs Herz legt, dann juckt es ihm unter den Fingernägeln und dann will er eingreifen. Jetzt ist nur noch die Frage, findet er wirklich solche, die das tun, was auf seinem Herzen ist, was auf seinem Herzen brennt, die Not sehen, dass Menschen verloren gehen. Kürzlich, etwa 2 Jahre zurück, hat eine große Schweizer Denomination, ich sage nicht welche, hat eine Umfrage unter ihren Leitern gemacht und gefragt, wer von euch Pastoren und geistlichen Leitern hat ein Herz für die Verlorenen? Wer kümmert sich wirklich? Ich meine nicht nur, ja, die sind mir schon wichtig. Nein, wer tut wirklich etwas für die Verlorenen? 10%. Was ist mit den anderen? 10% haben die Not gespürt, wir müssen etwas tun, weil die sind verloren, die gehen verloren und das ist ein schreckliches Ding, für immer verloren zu sein. Ich habe Jesus gefragt, als ich in so einer Teheraner Untergrundkirche war, habe ich gesagt, Mann, die haben Zeichen und Wunder. Sag du mir, gibt es irgendeinen Schlüssel für geistliche Aufbrüche? Gibt es? Ich meine, es gibt wahrscheinlich viele geistliche Schlüssel, aber gibt es einen Schlüssel für Erweckung, die Iran hat? Einen Tag, 2 Tage, 3 Tage hatte ich wirklich eine Not auf meinem Herzen, habe gerungen, gerufen, gebetet. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag weckt er mich und sagt, Sascha, schließe oder mach Johannes Kapitel 17 auf. Das ist ein Schlüssel für geistliche Erweckung. Und dann habe ich zum ersten Mal Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet, in einer Art und Weise gelesen, wie ich es vorhin noch nie gelesen hatte. Mir ist aufgefallen, kurz vor der Gefangennahme im Garten Gethsemane, da war Jesus zutiefst bewegt. Und Jesus hat auch geschrien im Gebet. Ich glaube, es tut ab und zu, wenn wir richtig schreien. Sagen, Herr, ich höre nicht auf zu schreien, bis du anfängst, Ketten zu lösen, Fesseln zu lösen und Menschen aus der Gefangenschaft herauszuziehen. Da sind wir da gewesen, haben gerufen und gebetet und Gott hat gesprochen, morgens um 3 Uhr von Mittwoch auf Donnerstag gesagt, das ist ein geistlicher Schlüssel für Erweckung. Haben wir das angeschaut und gesehen, Mann, Jesus ringt ja richtig in einem leidenschaftlichen Gebet. Sagt er, Vater, mach die Gläubigen eins. Vater, ich bete, mach die Gläubigen eins in einer Qualität, wie du und ich miteinander eins sind. Und dann verheißt er zweimal, wenn sie das tun, dann wird die Welt erkennen, du hast den Sohn gesandt. Und darum sind diese Gemeinden und diese Städte, wo die Gemeinden miteinander eins sind und evangelisieren, die haben Frucht. Und wo die anderen versuchen zu evangelisieren, nicht eins sind, haben sie einfach keine Frucht. Wir haben das selbst praktiziert. Das eine hat funktioniert, das andere nicht. Da habe ich gesagt, Mann, das ist ja gewaltig. Du, Muslime haben Träume. Das ist so einfach, wenn du durch einen Traum zu Jesus beginnst, kannst du gar nicht Nein sagen. Das ist ja, die können gar nicht anders, oder? Ich komme zurück nach Hause zu einem Freund von mir und sage, Mann, ich habe gesehen, so viele Muslime bekehren sich durch einen Traum. lass uns beten, mach dich mit mir eins. Ich habe gesagt, bist du bereit, dich mit mir eins zu machen in einer Qualität? Ich meine wirklich eins machen, in einer Qualität, wie Jesus mit Vater eins ist. Und dann beten wir, dass in unseren Breitengraden, da in den Bergen oben, Jesus anfängt, in unseren Nachbardörfern sich Menschen zu offenbaren. Und dann haben wir das getan. Aus Glauben, wir wussten, Jesus wird sich den Menschen offenbaren. Aber ich dachte auch, vielleicht muss die Schweiz durch eine ganz gröbere Krise gehen. So einen Winter ohne Schnee, weißt du, sowas. Oder wie die letzten 10 Jahre immer von den Österreichern geschlagen werden im Skifahren oder sowas. So wirklich etwas, das tief geht. Und dann war während den nächsten 2 Wochen sind 3 Menschen zu Jesus gekommen, weil Jesus ihnen begegnet ist. Einer, der stand auf einem Haus und wollte sich runterschmeißen, und die Leute waren unten und haben gesagt, spring nicht, dann ist er nicht gesprungen, lässt sich in die psychiatrische Klinik einweisen, und dann schläft er ein und hat einen Traum. In diesem Traum kommt seine Mutter, hat ihn auf dem Schoß und küsst ihn links und rechts auf die Wange. Und dann wacht er auf mit 58 Jahren in der psychiatrischen Klinik wegen Depressionen, wegen Angstzuständen, Panikattacken. Und er wacht auf und erkennt, Mann, das ist nur ein Traum. Und ein tiefer Schmerz steigt in ihm auf, weil seine Mutter konnte sich nicht daran erinnern, dass seine Mutter ihn einmal in die Arme genommen hätte, einmal geküsst hätte, einmal lieb gehabt hätte. Konnte sich nicht daran erinnern. Da kommt dieser Schmerz tief unten auf. Und er schreit mit 58 Jahren zum ersten Mal, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir jetzt. Und in diesem Moment kommt ein grelles Licht in diese Klinik, in das Zimmer dieser psychiatrischen Klinik herein, und Jesus steigt aus diesem Licht heraus und steht vor ihn hin, und es erfüllt ihn mit dem Heiligen Geist, von den Füßen nach oben, einmal anders, nicht von oben nach unten, mit den Füßen nach oben, und Depression und Angst und Panik fliegen davon. Und 2 Wochen später trifft er mich und sagt, kannst du dir das vorstellen, dass so etwas geschieht? Ich habe dieses Zeugnis gesagt, dass sie immer wieder in Gemeinden, sage ich, wir brauchen solche Gebetskleinstkraftwerke. Wir müssen die Leute trainieren, dass sie die Verheißungen der Bibel im Herzen tragen, mit dem Munde bekennen und erwarten, dass Gott eingreift. Wenn sie sich in Einheit zusammentun, dann muss Gott aufgrund von seinem Wort handeln. Es heißt in Matthäus 24, 35 heißt es, eher wird Himmel und Erde vergehen, als meine Worte nicht eintreffen würden. Also das Wort hat solch eine Kraft. Jesus selbst hat ja von 22 Titeln, ist einer seiner Titel, das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes sagt, wenn du meine 75 Gebote einhältst, dann darfst du glauben im Herzen, bekennen mit dem Mund, und dann wird geschehen, worum du gebeten und gebetet hast. Es heißt, bittet und es wird euch gegeben. Ich war nicht lange auf der Bibelschule, aber nur ein paar wenige Dinge habe ich in Griechisch gelernt. Bitten heißt aiteo. Aiteo übersetzt auf Deutsch heißt bitten, verlangen, aussprechen und proklamieren. Und dann bekommt das Gebet eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Autorität. Und wenn wir wissen, welche Autorität wir als Christen haben, dann dürfen wir beten, dass sich die Balken biegen. Ich sage immer, die Verheißungen sind ja nicht einfach da, um irgendwo da sich etwas herauszupflücken. Aber wenn ich eine Not habe, eine Realität muss ich immer mit der Wahrheit entgegentreten. Und die Wahrheit ist hier drin, in Verheißung. Und wenn ich über der Verheißung bete und ich bekomme Frieden in meinem Herzen, dann habe ich vom Himmel her grünes Licht, das ich in meinem Herzen glauben kann, mit meinem Munde bekennen kann, und dann wird geschehen. Weil jedes Wort, das von Gott kommt, geht aus und kehrt nicht leer zurück, sondern tut, wozu es berufen ist. Oder? Und das finde ich dann das Fantastische, wenn man so beten kann, dass die Türen richtig gehen, sich aufschmeißen. Ich muss so langsam zum Nächsten kommen. Ja, es gäbe, also vielleicht nur noch das. Bevor ich den Film zeige auf Schweizerdeutsch, weil ich habe ein bisschen Respekt davor, weil es Schweizerdeutsch ist und ihr vielleicht, aber ihr seid so sprachtalentiert, ihr werdet es höchstwahrscheinlich verstehen. Aber es dauert nur 6 Minuten, aber es geht vor allem mehr um die Bilder. Es geht um Flüchtlinge, um die Not und wie wir der Not vor allem im Gebet begegnen konnten. Und ich erinnere mich einfach noch eine kurze Geschichte, ein kurzes Zeugnis. Einfach, dass du weißt, wer du in Christus bist. Die Bibel im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, spricht ja davon, wir sind ein heiliges und ein königliches Priestertum. Und wenn wir das uns bewusst sind, in welcher Autorität wir zu beten haben, dann kommt eine ganz andere Dynamik herein. Darum ist der Leib Christi so eminent wichtig, wenn es um geistliche Aufbrüche auf dieser Welt geht. Vielmals denken wir, dass also wie soll ich ehrlich sagen, ich war vor einigen Jahren, habe ich einen Südafrikaner übersetzt vom Englischen ins Deutsch. Und er hat gepredigt über, wir sind Könige und Priester in Christus. Und mitten in der Predigt stoppt er und streckt mir seinen Finger auf die Brust und sagt vor versammelter Gemeinde, 200-300 Leute, sagt er, und auch du glaubst besser wieder von ganzem Herzen, dass das wahr ist. Und ich denke, ein bisschen beschämt, denke ich, es gäbe dann bessere Momente, mich bloßzustellen, als jetzt vor 200-300 Leuten, oder? Und dann habe ich gesagt, aber eigentlich hat er recht. Und so, während er wieder weitergesprochen hat, habe ich dann schnell mal Buße getan, so schnell kann man das tun. Ich sagte, Jesus, ich weiß, ich habe schon darüber gepredigt, über Priester und König sein. Und es ist nur noch eine Kopfsache geworden. Ich habe es in meinem Herzen habe ich es losgelassen. Ich habe das nicht mehr geglaubt. Dann habe ich gesagt, Jesus, ich tue Buße. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass das wahr ist. Und dann sagt er plötzlich, und wenn du wieder von ganzem Herzen glaubst, dass es wahr ist, dann werde ich dir Türen auftun zu Königen und zu Staatsoberhäuptern. Und dann denke ich, fantastisch. Und das war Freitagnachmittag. Sonntagmorgen findet bei uns im Tal, im Engadin, der größte Schweizer Volkslauf statt. Langlauf, auf Langlaufschienen fahren 13.000 Leute 42 Kilometer durchs Tal. Und unten am Ziel stand ich vor einem großen Zelt, so groß wie diese Halle. Und da steht VIP drauf, V-I-P. Und da denke ich, Jesus, das ist für die wichtigen Leute, da müssen eigentlich wir rein, die Christen. Und so wie ich da stehe, kommt plötzlich eine Frau, die Frau des Direktors, die sich davor vor 2 Jahren bekehrt hat, nimmt mich bei der Hand, führt mich ins Zelt rein, ich mit meinem Trainingsanzug durch all diese in Krawatte und Anzug Leute und stellt mich vor eine Gruppe Leute hin und sagt, Herr Bundesrat, so und so, darf ich Ihnen diesen Mann vorstellen? Er betet jeden Tag für Sie, was nicht stimmte. Und sie macht einen Schritt zurück und die Sicherheitsleute einen Schritt nach vorne. Und dann kam die Weisheit, wie ich sie noch nie erlebt habe. Ich habe gesagt, Herr Bundesrat, bei uns ist das einer der allerhöchsten Politiker in der Schweiz. Immer Bodyguards, links und rechts, mit dem Helikopter reingeflogen. Sage ich, Herr Bundesrat, Sie sind ein Mann von Vollmacht und von Autorität. Was Sie heute entscheiden, hat morgen und übermorgen in unserem Land Einfluss und selbst über unsere Landesgrenze hinaus. Sagen Sie mir, welcher Mensch auf dieser Welt hat so viel Weisheit, dass er mit seinen Entscheidungen von heute weiß, was morgen damit geschieht? Darum braucht es göttliche Weisheit und das ist der Grund, wieso ich für Sie bete. Und dann durfte ich mit dem Bundespräsidenten da vielleicht eine Viertelstunde lang über Glauben, über Jesus, über Himmel, über Hölle, über alles sprechen. Und als ich dann wieder rausgegangen bin und mir bewusst worden ist, mir Jesus auf die Schulter klopft, hat er mir gesagt, Sascha, habe ich dir nicht gesagt, wenn du wieder von ganzem Herzen glaubst, dass du ein Priester und ein König bist, mache ich dir Türen auf zu Bettlern, zu Königen, zu Staatsoberhäupten. Dann gibt es keine Limiten. Und verstehst du, wenn Jesus dich anschaut, dir in die Augen schaut, dann sieht er sich selbst in dir drin. Und Jesus war der König der Könige und der Herr der Herren. Und darum ist es gut, wenn das Reich Gottes wieder etabliert wird, wenn wieder Himmel auf Erden kommt, weil die Christenheit sich zusammenfindet in einer Einheit. Und stell dir vor, 100, 2, 3, 400 Leute bilden eine Einheit und fangen in Einheit, um das genau selbe anzubeten. Du stellst eine ganze Nation auf den Kopf. Du beeinflusst, du machst Politik von hier aus. Du machst Politik nicht von Wien aus, du machst Politik von deiner Gemeinde aus. Das, wenn das Volk Gottes zusammensteht. Und da möchte ich darum bitten, suche irgendeinen Freund, die Männer und die Frauen eine Freundin, die im Geist mit sich eins macht und dann fang um die Dinge an zu beten, die Gott so gerne tun möchte. Und dann erzähl die großen Wunder, die er tut. Und jetzt beweise ich das, dass das wahr ist, damit wir dann schon bald ins Gebet einsteigen können. Jetzt zeigen wir das Filmli auf Schweizerdeutsch. Entschuldigung im Voraus. Ein paar Bilder, wie die Arbeit eben weitergeht. Jetzt kommen diese Flüchtlinge mehrfach mit diesen Fähren von Lesbos und von Kos auf das Festland nach Piräus und dann strömen Tausende raus. Und da strömen nicht nur die guten Flüchtlinge raus, die Kriegsflüchtlinge, da strömen auch die Dschihadisten raus und die Salafisten und die anderen Spinner, aber auch die guten, oder? Und Und dann stranden sie eben zum Teil auch hier in diesem Zentrum, das wir vor über 3 Jahren begonnen haben, mit diesem arabischen N für Nazarener steht es da. Da kommen aber auch nicht nur Christen hin, da kommen auch Muslime hin, da kommen unter anderem auch Taliban hin aus dem Afghanistan. Und seit wir diese Arbeit begonnen haben, durften wir über 300 Afghanen taufen. Mach das in Afghanistan, du lebst keine 2 Tage. Da schon. Und die gehen weiter und einige durch einen Crashkurs in der Bibel sind wieder zurück nach Afghanistan als Missionare gegangen, nachdem sie ein halbes Jahr Jesus kennenlernen durften in diesem Ort. Übrigens, vielleicht nochmal zurück, kürzlich ist auch Al Jazeera aufgekreuzt. Sie haben einige Journalisten hineingeschickt, die wollten die ganze Arbeit auseinandernehmen. Und einmal mehr durften wir sehen, wenn der Teufel etwas kaputt machen will, Gott ist immer wieder fähig, das zum Guten zu wenden und sich selbst daraus zu verherrlichen. Und dann kommen diese Journalisten, wollen diese eben Beweise sammeln, dass wir nur aus Muslimen Christen machen wollen. Und dann kommen sie zu den Ersten, Zweiten und Dritten. Und der Erste sagt, ich war früher Alkoholiker, durch Jesus bin ich frei geworden. Der Andere sagt, ich war früher drogenabhängig, durch Jesus bin ich freigekommen. Meine Ehe war im Eimer, durch Jesus sind wir zusammengekommen. Und dann kommt der Hammer. Konnte man alles im Internet danach nachlesen, das war auf ihrer Webseite. Und dann kommt der Hammer, kommen sie zu einem, der sagt, ich war in Teheran an einer Überdosis gestorben. Oder man sagt, ich war gestorben. Auf alle Fälle haben sie mich in den Plastiksack getan, im Spital in die Kühltruhe. 2 Tage später musste meine Mutter mich identifizieren kommen. Als sie mich aus der Schublade rausziehen, sehen sie, um die Nase herum war ein kleiner Kondensfilm. Ah, der muss noch leben. Haben sie den Sack wieder aufgemacht, haben ihn warm gerubbelt und 2 Monate später ist er zu Jesus gekommen. Und solche Zeugnisse, die wurden dann zu Millionen gelesen im arabischen Raum oder überall, wo sie waren. Also darum muss ich sagen, geht etwas schief, dann schaue ich immer wieder, Jesus, wie schaffst du da dich wieder zu verherrlichen daraus? Ja? Auf dem Viktoriaplatz geben wir jede Woche mehrfach Tausenden von Menschen zu essen. Und einer von unseren besten Helfern, der das Projekt schmeißt dort unten, das ist ein Iraner, ein junger Konvertit, der kennt die Kultur, der weiß, wie die ticken, die Jungs da, die Hardcore-Muslime. Häufig ist es auch so, es hat sich herumgesprochen, dass die Christen, wenn die beten, dann handelt ihr Gott. Und dann waren wir da und haben Essen ausgeschöpft und dann kommt so jemand und zupft mich da am Leibchen und sagt, da ist jemand krank, eine Frau liegt am Boden mit Magenkrämpfen, kann man beten kommen, sage ich, jetzt hör mal, ich bin Schweizer. Das funktioniert so. Zuerst geben wir Essen raus, dann geben wir Traktate raus, dann erklären wir, was auf den Traktaten ist, dann holen wir die Kranken und dann beten wir die Kranken und dann tut Gott heilen. So ist das. Und dann, stimmt's, gell Walter, so ist es bei uns. Und dann sage ich einem anderen, ja nur dann geh du halt und bete. Und dann, wie so ist, der Herr hat sie berührt, geheilt. Und ein anderer sieht das und kommt, der sagt, du, mir tut's von den Rippen bis zum Zeh alles weh, ich kann kaum mehr gehen, ich hatte meine Hüfte ausgerenkt. Und ich habe gesehen, das funktioniert da, wenn ihr betet, könnt ihr auch für mich beten. Dann fängt dieser junge Iraner für diesen Afghanen an zu beten, die sprechen dieselbe Sprache, Farsi. Und dann stellt sich plötzlich so ein anderer dazu, so ein Muslim, und sagt, hey, ihr wollt eigentlich nur Muslime zu Christen machen, das geht nicht. Der andere, dieser Iraner, der die Kultur kennt, sagt dem anderen, jetzt hör mal zu, du hast mich im Gebet unterbrochen. Das ist etwas so unanständig Gotteslästerliches. Du hast dich schuldig gemacht, Punkt 1. Zweitens ist er krank und er braucht Hilfe. Wenn du meinst, dass dein Gott ihn heilen kann, dann darfst du ihn haben und schiebt ihn rüber. Und der andere sagt, nein, so ist nicht gemeint und schiebt ihn wieder rüber. Sagt, nein, du hast mich im Gebet unterbrochen, das geht nicht, und schiebt den rüber. Der Arme, der ging 3-4 Mal hin und her. Und dann hat er angefangen, für den zu beten. Und zwar, das war so ein richtiger öffentlicher Showdown, dass das Wort Gottes in Kraft verkündigt wird. Hat gebetet, hat gesagt, und ist der Schmerz, wo ist er? Ja, jetzt ist er nur noch bei der Hüfte. Weiter gebetet, wo ist der Schmerz? Jetzt nur noch beim Knie. Und hat er den anderen immer angeschaut, nur noch beim Knie. Und dann ging's runter bis zu dem Zeh, nur noch beim Zeh. Und das sind die Dinge, die man liebt. Wenn der wahrhaftige Gott zeigt, wer der Chef auf dem Thron ist. Ah ja, hier sind wir. Was wir auch machen, wir geben den Leuten natürlich Medikamente ab, Essen ab. Wir informieren sie, sie müssen aufpassen. Da sind Menschenhändler, Menschensklaverei ist das größte Business heutzutage. Da werden kleine Kinder verkauft an Pädophile. Sind nicht kürzlich zwischen 5.000 bis 10.000 Kinder sind verschwunden in Europa. Wisst ihr, Leute, das sind die Sachen, die machen mich zornig. Und das sind die Sachen, die Gott zornig machen. Und wenn wir beten, ich habe mehrere Geschichten erlebt, wo solche Leute in Gefangenschaft freigekommen sind. Aber wenn wir anfangen zu beten, dass solche Sachen ans Licht kommen müssen, dann kommen die ans Licht. Und die brauchen unsere Hilfe, die brauchen unser Gebet. Dann haben wir Leute, die sind da und machen mit so Puppen Traumaaufarbeitung. Muss ich dir vorstellen, syrische Kriegskinder, die haben gesehen mit ihren eigenen Augen, wie Menschen enthauptet wurden, gekreuzigt wurden, wie Menschen umgebracht wurden. Wenn du die heute nicht therapierst, wenn du heute nicht an ihre Seelen, an ihre Herzen herankommst, sind das tickende Zeitbomben und die entgleisen irgendwann. Und dann ist etwas, was mich so hässig macht, zornig macht, und in der Religion, das ist zum Beispiel das da, ein knapp 9-jähriges Mädchen in hohen Stöckelschuhen. In ihrer Kultur ist es klar, dieses Mädel kannst du für 30, 40 Euro haben, oder? Und dann und das legal, oder? Im Islam gibt es ja keine Prostitution, da gibt es ja nur Ehe auf Zeit. Du gehst zum Imam und dann unterschreibst du einen Ehevertrag für eine Stunde oder wie lange es dann halt dauern soll, und wenn dann das Geschäft der Prostitution vorbei ist, gehst du wieder zum Imam und dann wird der Ehevertrag wieder aufgelöst. Und das ist dann alles im Namen der Religion, ist das legal. Es gibt keine Prostitution, es gibt nur Ehe auf Zeit. 48 Stunden in Athen, gleich weiter nach Mazedonien. Haben wir kürzlich 1500 Afghanen am Marco Polo Flughafen gefunden, sind mit Essenskisten dahin gegangen, haben die 5 Chefs da gesagt, das Futter könnt ihr hinstellen, den Rest von eurer Religion, vor allem Jesus, brauchen wir nicht, geht wieder. Ich habe gesagt, jetzt hör mal zu, Junge, wir sind keine Catering-Firma. Wir sind hier und geben den Leuten Essen, wir geben den Leuten Kleider und wir geben ihnen Hoffnung, und das machen wir mit Jesus, weil kein anderer kann Hoffnung geben als Jesus. Kurdenvertreter sind auf mich zugekommen, Politiker, die haben gesagt, weißt du was, wir haben mit unserer Religion gebrochen, die haben uns so Schlimmes angetan, weil wir haben mit der Religion gebrochen, mit Gott können wir nicht brechen. Muslime brechen nicht mit Gott, aber mit der Religion schon. Und wir sind darauf und dann daran, uns neu auszurichten. Sag du uns, was sollen wir glauben? Und denkt ihr, Mann, ich bin Christ und der weiß doch. Und dann habe ich gesagt, schau, in meinem heiligen Buch, und sie haben Respekt vor unserem heiligen Buch, sag ich, in meinem heiligen Buch steht, jeder Mensch, egal in welcher Kultur und Religion, der Gott von ganzem Herzen sucht, von dem lässt er sich finden. Und so wirst du Jesus finden. Diese 3 Jungs, das ist auch der Hammer, das sind 3 junge Iraner, Christen, mussten fliehen. Die Mutter ruft an zur Arbeitsstelle, flieht, die Geheimpolizei war bei uns zu Hause, die kommen euch holen. Sie gehen mit dem, was sie hatten, auf sich, fliehen sie aus dem Iran durch die Türkei, kommen an die türkische Küste. Auf dem Weg durch die Türkei haben sie 17 Muslime zu Jesus geführt, und da, wo es Wasser hatte, haben sie getauft. Und dann kommen sie an die türkische Küste und sagen, Jesus, wegen dir sind wir geflohen, aber wir haben kein Geld, kein Euro, kein nichts mehr. Und du sagst, aber du lässt uns nicht zu Schanden werden. Und dann beten sie eine ganze Nacht durch. Am nächsten Tag kommt ein Muslim aus dem Zelt raus und sagt, ich hatte diese Nacht einen Traum. Gott ist mir begegnet und hat gesagt, diese 3 jungen Männer, das sind meine Söhne. Gib jedem von denen 50 Euro. Hat jedem von denen 50 Euro gegeben, ist zurück in sein Zelt, hat zugemacht. Haben sie 3 Tage lang für den gebetet. Nach 3 Tagen kommt der aus dem Zelt raus und sagt, Jesus, Isa ist mir begegnet. Und hat sich bekehrt, hat sich getauft, ist mit denen weitergezogen. Wir arbeiten da in Athen, in Griechenland, mit Gemeinden zusammen, gehen dahin, wo die Flüchtlinge sind, hier mit meinen Jungs, mit Taschen, mit Essen. Hier wohnen sie, wollten nicht aufs Bild, weil sie eben häufig zurück nach Afghanistan geschafft werden. Auf diesen 2 Sesseln, da schauen sie dann rüber zum Schiff, weil unter Sattelschleppen hangen sie sich unten an, und dann geht es von da eher ins Innere des Schiffes und von dort nach Venedig und Ancona und dann Richtung Österreich oder Italien oder Schweiz oder Schweden, wo auch immer hin. das ist unser Flüchtlingscamp in der Türkei, das ist auch durch Gebet entstanden. Ein Mann von uns ist hingegangen und gesagt, ich habe etwas Geld, ich kann euch Essen, Medikamente und Kleider für eine kurze Zeit kaufen, aber ich möchte euch Hoffnung geben. Und dann fragt diese Frau, ja, was ist denn Hoffnung? Und dann erklärt er seine Geschichte, wie er Imam war und angefangen hat, die Bibel zu lesen und die Bibel ihn bekehrt hat und jetzt macht er den Menschen Hoffnung in Jesus. Hat sie gesagt, wenn du ihnen Essen gibst, Medikamente und Kleider, darfst du ihnen auch Hoffnung in Jesus machen. Jetzt machen wir Hoffnung in Jesus, gehen mit Leuten von Zelt zu Zelt, hören ihnen zu, trinken hektoliterweise Schwarztee und erklären ihnen dann das Evangelium. Sind noch nie abgewiesen worden. Und immer wieder, wenn der Teufel versucht, etwas kaputt zu machen, dann tut Jesus ein spezielles Wunder. Da war ein 3-jähriger Junge, der hatte eine Spannkraft im Körper, so wie ein gekochter Spaghetti. So. Also einfach nichts, oder? Und dann kommen diese jungen Konvertiten, ein Jahr in Jesus, legen dem Hände auf und beten und der Himmel neigt sich, weil Gott das Schreien hörte. Und es berührt ihn und er bekommt Spannung in den Körper, kann jetzt selbst sitzen, kann selbst essen und an kleinen Mini-Krücken kann er schon alleine gehen. Und diese Geschichten gehen durch ganz Kurdistan hindurch. Und wir werden bald sehen, ich glaube, Millionen von Kurden sind drauf und dran, sich zu Jesus zu bekehren. Hier hatten wir gekocht für 3.000 bis 6.000 Personen jeden Tag. Für wenig Geld haben wir noch einen Europa-Park Disney World aufgestellt. Das war die beste Investition seit langem. Dieses Geld, morgens um 7 sind sie gekommen und als es dunkel wurde, sind sie wieder nach Hause gegangen. Und dann haben wir zum Schluss das. Die meisten sind jetzt von diesem Flüchtlingscamp, das wir auf türkischer Seite betreut haben, sind zurück nach Syrien gegangen, in diese syrische Stadt, die zu 80-90% zerstört ist. Und dann betest du, sagst du, Jesus, wir sind total überfordert, aber du hast einen Weg und keine Ahnung, wie wir dein Licht und deine Hoffnung da zurückbringen können. Aber Herr, du sagst, wenn 2 oder 3 sich zusammentun und bitten in irgendeiner Sache, egal wenn sie noch so groß ist, dann wirst du handeln. Und er hat gehandelt in diesem Chaos. Und da kam der Bürgermeister und hat gesagt, 1920 haben wir die letzten Christen aus der Stadt rausgeschmissen, die Kirchen geschlossen. Seit 1920 ist der Segen in der Stadt fort. Schau, selbst der Fluss ist ausgetrocknet. Dann sagt er, bitte ihr Christen, kommt zurück und bringt den Segen eures Gottes zurück. Kommt zurück, ich gebe euch Land. Baut darauf eine Kirche, baut darauf eine Schule, baut darauf eine Klinik und wenn es geht, gebt uns noch Essen. Und dann macht man, wenn so eine Einladung bekommt, dann macht man das. Dann haben wir für 60.000 Euro eine Bäckerei gekauft, die produziert täglich 20 Tonnen Brot. Als der Lastwagen mit der Bäckerei gekommen ist, haben sie 10 Minuten lang um den Lastwagen herumgetanzt. AVC, AVC, AVC. Die wissen nicht, was AVC ist, aber die haben solch eine Freude, dass es Brot gibt. Das wird eingepackt in dieses Brotpapier. Da steht Brot des Lebens für diese Stadt. Und wenn du das Brotpapier drehst, ist auf der Rückseite ein QR-Code. Und wenn du es mit deinem Handy scannst, ist die ganze Bibel drauf. Das Alte Testament, das Neue Testament und Predigten. Und das alles in Absprache mit der Stadtregierung. Hier ist das neue Gebäude, wo die Bäckerei drin ist. Hier wird das letzte Teil reinmontiert. Hier AVC International, die Brotlieferanten, das sind gleichzeitig Evangelisten. Ein Zirkuszelt aus Italien dient zu Versammlungen. Alle Gebäude sind ja in Schutt und Asche. Und hier treffen sich die Tausende, die da sind, etwa 150.000 sind wieder zurückgekehrt. Hier ist ein Bild von dieser ersten jungen Kirche. Ein Teil davon sind etwa 300 Bekehrte jetzt. Also eine blühende Gemeinde. Jeden Tag kommen neue Leute dazu. Das ist nur ein Teil von denen, wie sie sich in den Häusern treffen. Männergruppen, Frauengruppen, Heiliggeistgruppen, allesgruppen. Dann haben sie uns gesagt, könnt ihr uns bitte eine Klinik besorgen? Da haben wir gebetet. Ich war in einer Veranstaltung, habe nur etwa 20 Sekunden gesagt, wir bräuchten noch eine Klinik für diese Stadt, falls jemand noch etwas im Portemonnaie hat, so weiß im Sparschwein. Und dann kommt nach der Veranstaltung, hier wird für Entbindungen gebraucht, ist ausgerüstet für 2000 lokal anästhetische Operationen. Viele junge Mädchen werden da sexuell missbraucht, die werden da behandelt. Und jetzt kommen die und sagen, könnt ihr uns nicht helfen mit so einer fahrbaren Klinik? Rund um die Stadt sind 60 Dörfer, 400.000 Leute. Und dann kommt nach dieser Veranstaltung ein Mann auf mich zu und sagt, du, das hat mich berührt, ich gebe dir gerne 10.000 Euro. Und ich habe ganz anständig habe ich Danke gesagt. Und im Hinterkopf habe ich gesagt, aber Jesus, fehlen immer noch 90.000. Und dann kommt der Zweite auf mich zu und sagt, ich gebe dir den Rest. Dann haben wir für 100.000 Franken haben wir diese Klinik gekauft. Die ist auf dem Weg da nach runter. Das Ganze wird betreut von zwei kurdischen Ärzten. 23 Ärzte aus der Gemeinde von Südkorea, Yongki-cho, sind auf Abruf. Die gehen da runter. Das evangelistische Team geht auch mit in die Dörfer. Und als Abschreckung haben wir noch ein paar kurdische Frauen mitgeschickt. Wieso? Zur Abschreckung. Es ist ja so, dass wo wir uns bewegen, ist alles IS-Gebiet. Die lauern alle da. Aber wenn einer von diesen religiösen Verrückten, die sich ja nur den Himmel erkaufen können, indem sie im Heiligen Krieg umkommen oder indem sie sich in die Luft jagen, es gibt ja bei Allah, wenn der einen guten Tag hat oder einen schlechten Tag, du weißt nie, ob du in den Himmel kommst oder nicht in den Himmel kommst. Du hast im Islam hast du keine Sicherheit für ewiges Leben im Himmel, nur wenn du dich in die Luft jagst. Aber wenn du zufälligerweise von einer Kugel, von einer Frau durchbohrt wirst, dann geht es eben nicht in den Himmel, dann geht es direkt nach unten. Und darum sind die Frauen als Abschreckung unterwegs. Die junge Kirche hier zählt etwa 300 Personen und die haben eine große Vision für ihre Stadt und haben das auf die Fahne sich geschrieben und die haben keine Angst. Ein Muslim, der sich bekehrt, der weiß, wenn ich mich heute zu Jesus stelle, kann es sein, dass ich morgen Jesus in die Augen schaue. Diese Kühnheit wünsche ich mir für uns europäischen Christen, für uns Westler. Wenn wir dahin kommen, in einer Furchtlosigkeit zu handeln und zu leben und zu beten und unser Evangelium rauszugeben, wie die es tun, dann behüt uns Gott. Dann fährt er nieder und dann wird es interessant. Zum Schluss möchte ich noch Folgendes sagen. Wenn Leute, Muslime, nach Europa, in die Schweiz, Österreich, Deutschland kommen, geht auf sie zu. Lasst sie nicht rein. Viele von denen sind auf Ground Zero. Viele von denen sind total verunsichert. Wo bin ich? Und wie geht's weiter? Und haben tausend Fragen. Wenn jetzt Leute kommen, Christen kommen und ihnen wahrhafte Liebe zeigen, nicht indem sie sagen, ihr seid einfach ein Bekehrungsobjekt, aber lasst sie die Liebe spüren. Und dann macht ihnen ein Geschenk und sagt, schaut, wir bei uns, wir sind Christen. Und bei uns liest man aus diesem heiligen Buch der Bibel. Vom Gott Abrahams, Jakobs und Isaaks. Und das möchte ich dir schenken. Dann ist es eine große Ehrerbietung für Muslime. Und dann kannst du ihnen erklären zum Beispiel, dass etwas im Koran steht, was auch in der Bibel steht. Zum Beispiel, zum Schluss lese ich noch etwas aus dem Koran. 4. Sure, Kapitel 172. Da steht ein Wort an uns, ihr Schriftbesitzer, das sind wir die Christen, ihr Schriftbesitzer, überschreitet nicht die Grenzen eurer Religion, bleibt bei eurer Religion und sagt nichts anderes von Allah. Ein Islamwissenschaftler hat mir gesagt, natürlich im Verständnis von uns ist Allah ein anderer Gott als Yahweh ist, das ist völlig klar. Wir beten nicht zu Allah, wir beten zum Vater, zum Sohn, zum Heiligen Geist. Aber grundsätzlich übersetzt, Allah heißt eigentlich nichts anderes als Gott und für sie ist eben Allah der Gott. Und das steht nur zur Klarheit. Und sagt nichts anderes von Allah, als was wahr ist. Und dann kommt es. Wahrlich, der Messias, Jesus, der Sohn Marias, ist ein Gesandter Allahs. Und das Wort, das er Maria niedersandte, eine Erfüllung Allahs und sein Geist. Glaubt daher an Allah und seinen Gesandten. Ihr könnt ruhig Halleluja sagen. Wahrlich, der Messias, Jesus, der Sohn Marias, ist ein Gesandter Allahs. Die Muslime wissen nicht, was Messias bedeutet. Darum müssen wir Christen ihnen erklären, Messias heißt Retter, Erlöser. Du musst dich nicht in die Luft jagen, wenn du an Jesus glaubst. Du brauchst ihn nur in dein Herz aufzunehmen. Und dann, denke ich, ist das ein weiterer Einstieg, wie sehr viele Muslime zu Jesus Christus finden können. Halleluja!